12:05 Uhr.
S2 aktuell.
Mit der Politik. Bundespräsident Herzog wurde vor einem Jahr gewählt. Eine Bilanz. Bei Herzog ein Jahr nach seiner Wahl. Aus Bonn, Wolfgang Wiedemeyer.
Siebter Staatsoberhaupt der Bundesrepublik zählt nicht mehr wie seine sechs Vorgänger zur Kriegsgeneration. Er war erst 5 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg endete. Aber Roman Herzog hat dessen ungeachtet gleich im ersten Jahr, in dem er sehr viele schwierige Klippen zu umschiffen hatte, etwa in Polen, wo er zum Gedenken des Warschauer Aufstands einen schwierigen Akt der Präsenz zu übernehmen hatte, oder während der Gedenkfeiern zum 8. Mai politisches Fingerspitzengefühl an den Tag gelegt. Dabei war der Start für Herzog nicht einfach. Besonders sein Vorgänger Richard von Weizsäcker hatte die Messlatte für deutsche Staatsoberhäupter sehr hochgelegt. Als brillanter Redner hatte er nicht zuletzt mit seiner Rede zum 8. Mai 1985 weltweit ein ungewöhnliches Maß an Hochachtung erworben. Roman Herzog hat vom ersten Tag seiner Amtszeit an nicht versucht, irgendjemand anders zu sein als er selbst. Als ihn jemand sagte, so schneidig wie der ehemalige Infanterieleutnant von Weizsäcke werde er ja wohl nicht am Wachbataillon beim Staatsempfang entlang schreiten, antwortete er, ich werde eben mit meinem Watschelgang einfach an der Truppe vorbeigehen. Und wie er das macht, gefällt es der Mehrheit der Bürger. Sein Credo ist es, die Einheit mit voranzutreiben. Er, der Wessi, versucht, die Ossis mit ständigen Besuchen in den neuen Ländern, auf Festveranstaltungen, bei Betriebseinweihungen oder beim Gespräch mit dem Bürger an der Theke davon zu überzeugen, die Mauer in den Köpfen endlich zu beseitigen. Roman Herzog wird nur für eine Periode von 5 Jahren die Stellung halten. Der heute 61-Jährige hält Altersgrenzen auch für Bundespräsidenten für nützlich und notwendig. Manch einer sagt schon heute in seinem Fall, schade.
Die Coriolan-Ouvertüre von Ludwig van Beethoven erklang zum Auftakt des Staatsaktes zum Ende des Zweiten Weltkriegs und nun betritt Bundespräsident Herzog das Rednerpult.
Herr Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Herr Premierminister des Vereinigten Königreichs, Herr Ministerpräsident der Russischen Föderation, Exzellenzen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle zu dieser Stunde des Gedenkens aufs Herzlichste. Mein besonderer Gruß gilt den Staats- und Regierungschefs der 4 Mächte, die 4,5 Jahrzehnte lang Mitverantwortung für Gesamtdeutschland getragen haben und die in einer entscheidenden historischen Stunde den Weg zur Wiedervereinigung unseres Landes geöffnet haben. Seien Sie herzlich willkommen. Gestern und heute vor 50 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Man muss diese Tage selbst miterlebt haben, um halbwegs zu begreifen, was damals geschehen ist. Deutschland hatte den furchtbarsten Krieg entfesselt, den es bis dahin gegeben hatte, und es erlebte nun die furchtbarste Niederlage, die man sich vorstellen konnte. Europa war ein Trümmerfeld vom Atlantik bis zum Ural und vom Polarkreis bis zur Mittelmeerküste. Millionen aus allen europäischen Völkern, auch aus den Deutschen, waren tot, waren gefallen, in Bombenangriffen zerfetzt, in Lagern verhungert, auf den Straßen der Flucht erfroren. Und andere Millionen, vor allem Juden, Roma und Sinti, Polen und Russen, Tschechen und Slowaken, waren den größten Vernichtungsaktionen zum Opfer gefallen, die menschliche Hirne je ersonnen hatten. Millionen hatten ihre Verwandten, ihre Freunde, ihre Heimat verloren oder waren gerade dabei, sie zu verlieren. Millionen kamen aus Kriegsgefangenenlagern oder wanderten gerade dorthin. Millionen waren zu Krüppeln geschossen. Hunderttausende von Frauen wurden vergewaltigt. Der Geruch der Krematorien und der schwelenden Ruinen lastete über Europa. Die Herzen der Menschen waren verstört von Leid und Hass, von Angst und Verzweiflung, von Rachegefühlen und Hoffnungslosigkeit. Jeder wusste instinktiv, dass die Welt nie mehr so werden würde, wie sie 12 Jahre vorher gewesen war. Zwar hatten viele Visionen von einer künftigen, besseren Welt, aber keiner konnte sagen, ob solche Visionen je zu realisieren sein würden. Ich male dieses Gemälde nicht, um die Schuld der deutschen Machthaber hinter dem Bild eines allgemeinen Ruins verschwinden oder auch nur kleiner werden zu lassen. Den Holocaust an den Unschuldigen vieler Völker haben Deutsche begangen. Darüber brauchen wir heute wohl nicht noch einmal zu diskutieren. Die Deutschen wissen auch heute noch sehr wohl, heute vielleicht sogar deutlicher als vor 50 Jahren, dass ihre damalige Regierung und viele ihrer Völker es gewesen waren, die für den Holocaust verantwortlich waren und Verderben über die Völker Europas und weit darüber hinaus gebracht hatten. Und die meisten von diesen Deutschen leiden noch heute darunter, auch wenn sie ihre eigenen Leiden ebenfalls nicht vergessen haben. Gewiss, als sich das Ausmaß der Verbrechen Hitler-Deutschlands herausstellte, da fehlte es auch nicht an Versuchen der Aufrechnung, nicht an kollektiv Ausreden und nicht an Versuchen zu kollektiver Beschönigung. Aber das Grundgefühl war doch je länger, desto klarer die Kollektivscham, wie es Theodor Heuss so treffend genannt hat. Und Ernst Wiechert, ein deutscher Dichter, der selbst im KZ gesessen hatte und der damals das Empfinden unendlich vieler traf, wusste auch das Gefühl auszudrücken, dass vielen Deutschen ihre Zukunft zu weisen schien. Er sagte es in der Form eines Gebetes: und gib, dass ohne Bitterkeit wir tragen unser Bettlerkleid und deinem Wort uns fügen. Aber, meine Damen und Herren, davon will ich heute nicht in erster Linie reden. Über die Vorgeschichte des 8. Mai 1945 habe ich in den letzten Monaten oft gesprochen, in Warschau zum polnischen Volk, in Jerusalem zu den Juden, die in Israel leben, und noch vor wenigen Tagen in Bergen-Belsen zu den Opfern unter den Juden und unter den Völkern, die Deutschland angegriffen hat, und auch in Dresden, wo ich meiner Trauer über die deutschen Opfer Ausdruck gegeben habe. All das gehört zum Gedenken an den 8. Mai 1945, zum Erinnern und zum ehrlichen, rückhaltlosen Umgang mit unserer Geschichte. Aber ich meine, heute muss auch von dem gesprochen werden, was dann auf das Ende dieses Krieges folgte. Denn die Zukunft, meine Damen und Herren, gestaltete sich anders, als es die meisten am 8. Mai 1945 erwarteten, auch anders, als es dem soeben zitierten Dichterwort eigentlich entsprochen hätte. Sie alle, die Sie hier versammelt sind, haben es miterlebt und nicht wenige von Ihnen haben daran an führender Stelle mitgewirkt. Über die Ruinen, über die Gräber und die Lager hinweg sind uns Deutschen Hände der Mitmenschlichkeit gereicht worden. Einzelne zunächst, trotz des Verbots der Fraternization. Über den Ozean kam die erste humanitäre Hilfe, die nicht nach schuldig oder nicht schuldig fragte. Noch heute können viele von uns das Wort Care nicht hören, ohne tief bewegt zu sein. Der Marshallplan, eine der größten politischen wie humanitären Taten der Menschheitsgeschichte, auf ganz Europa berechnet, hat auch Deutschland nicht ausgeschlossen. Die Stuttgarter Rede des amerikanischen Außenministers James Burns ist ebenso wenig vergessen wie die großen Reden Winston Churchills von Fulton und Zürich. Damals wurden neue Grundlagen für das Zusammenleben der europäischen Völker gelegt. Grundlagen, die weit in die Zukunft wiesen, die auch dem deutschen Volk wieder Perspektiven gaben und die ihm vor allem etwas abverlangten. Und das ist im Leben der Völker stets das Erste gewesen, wenn es darum ging, ihnen Verantwortung zu übertragen. Wir wissen, dass sich in dieser Beziehung manches zögerlicher entfaltet hätte, wenn es nicht zum Kalten Krieg mit dem Stalinismus, wenn es nicht zum Eisernen Vorhang, nicht zur Blockade Berlins und nicht zum Koreakrieg gekommen wäre. Aber die Grundlagen waren nunmehr gelegt. Sie hätten auch dann ihre Frucht getragen, wenn der Menschheit dieses neue Unglück erspart geblieben wäre. Von Churchills Reden bis zur Gründung der Europäischen Montanunion gingen lediglich 6 Jahre ins Land. Vom Ende der Berlin-Blockade bis zu den römischen Verträgen nur 8 Jahre. Und bis zur demokratischen Lösung der Saarfrage dauerte es nicht länger. Wir Deutschen haben das alles nicht vergessen. Wenn ich auch gelegentlich die Frage stellen muss, ob wir nicht etwas zu selten davon sprechen. Ich kann all die großen Staatsmänner nicht einzeln nennen, die der Bundesrepublik den Weg in die Westintegration geebnet haben. In die Westintegration, die noch heute und unverbrüchlich in alle Zukunft zur Grundlage unserer gesamten Politik geworden ist. Die Zahl der Hände, die sich uns aus dem Westen, vor allem aus unseren Nachbarländern, darboten, wurde immer größer. Aus Israel kamen die ersten zeichenhaften Gesten. Ich nenne nur den Namen David Ben-Gurion. Und mit dem Ende des Stalinismus in der Sowjetunion wurde auch dorthin das Gespräch möglich, zaghaft zwar und immer wieder durch Phasen des Schweigens unterbrochen, aber doch so, dass die Fäden nie wieder ganz abrissen. Und das alles waren nicht nur Gesten von Politikern, sondern auch die Völker fanden allmählich wieder zusammen. Aus Hass und Misstrauen, aus tiefer berechtigter Verbitterung wurden erste zaghafte Gesprächskontakte. Aus diesen Gesprächskontakten wurden Besuche, aus den Besuchen erwuchs gegenseitiges Verstehen und aus dem Verstehen wurde allmählich Vertrauen und Freundschaft. Die so oft beschworene Erbfeindschaft zwischen Deutschen und Franzosen verschwand und mit ihr so manche andere Erbfeindschaft, die aufgrund der Geschichte ebenso gut hätte Wurzeln schlagen können. Die Deutschen ihrerseits haben die Chance, die ihnen geboten wurde, auf eine sehr bewusste und, wie ich meine, verantwortungsvolle Art genutzt. Gewiss, ihre erste Sorge galt dem Bestreben, aus Hunger und Elend herauszukommen und sich wieder ein Dach über dem Kopf zu schaffen. Und daraus ist ganz allmählich ein Wiederaufbau geworden, für den später das Wort Wirtschaftswunder erfunden wurde. Aber das allein war es eben auch nicht. Im Zuge und im Gefolge des Wiederaufbaus gelang die Integration von Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen in ihrer neuen Heimat. Das Kalkül mancher, diese Elendsheere würden sich im Westen als sozialer und politischer Sprengstoff erweisen, sind nicht in Erfüllung gegangen. Und mehr als das, schon im August 1950 haben sich die Heimatvertriebenen in ihrer Charta zu Frieden und Gewaltverzicht verpflichtet. 1949 legte die Bundesrepublik Deutschland das Verbot des Angriffskrieges in ihrer Verfassung fest. 1954 verzichtete sie mit völkerrechtlicher Wirkung auf jegliche nukleare Bewaffnung. Und als sich im Gefolge des Koreakriegs die Wiederbewaffnung als unvermeidbar erwies, da gab es von vornherein keinen Zweifel, dass die neu entstehenden Streitkräfte unter internationaler Führung stehen würden. Es ist schon richtig, dass Deutschland in allen diesen Fragen auch dem Wunsch der damaligen Schutzmächte folgte. Ebenso richtig ist es aber auch, dass die Überzeugung und der politische Wille seiner führenden Politiker aufgrund eigener Einsicht mit diesen Wünschen übereinstimmten. Deutschland wurde reif, sich in die Gemeinschaft friedlicher Völker nicht nur gedrängt zu fühlen, sondern sich ihr aus voller eigener Überzeugung anzuschließen. Und was für seine internationale Politik galt, das lässt sich ebenso von seinen inneren Überzeugungen sagen. Es soll niemand behaupten, dass die Deutschen im Frühjahr 1945 von einer Stunde zur anderen glühende Anhänger von Rechtsstaat und Demokratie geworden wären. Natürlich hatten viele überlebt, die diese Überzeugungen schon vor 1933 verfochten hatten. Natürlich hatten sich viele andere unter dem Eindruck des NS-Regimes und seiner Taten stillschweigend dazu bekehrt. Ebenso ist es aber richtig, dass der Aufbau von Demokratie und Rechtsstaat ohne die starke Hand der Besatzungsmächte nicht so vor sich gegangen wäre, wie wir es erlebt haben. Doch das andere ist eben auch wahr, dass die Deutschen in dieser Frage bereitwillige Schüler wurden, dass sie den Geist der westlichen Demokratie, der Gewaltenbeschränkung und vor allem der Menschenrechte in sich aufnahmen, dass die allermeisten von ihnen treue und überzeugte Anhänger der Demokratie geworden sind. Dieses Deutschland, meine Damen und Herren, ist anders geworden, als es zu Zeiten des Kaiserreichs und der Weimarer Republik und erst recht zu Zeiten des Nationalsozialismus geworden war. Es hat in dieser Frage keine deutsche Revolution gegeben, aber ein fundamentales Umdenken. Totalitäre, ja auch nur autoritäre Ideen haben heute bei der erdrückenden Mehrheit der Deutschen keine Chance. Und seit sich die Deutschen in den östlichen Ländern von ihrer kommunistischen Diktatur in einer unblutigen Revolution selbst befreit haben, hat sich das noch entscheidend vertieft. Wer meine Rede bisher gehört hat, der mag vielleicht den Eindruck gewonnen haben, als spreche ich nur von der Nachkriegsgeschichte Westdeutschlands. Und bis zu einem bestimmten Grade lässt sich das heute ja auch nicht vermeiden. Aber man hat in Westdeutschland doch auch immer gewusst, und die Welt hat es gewusst, dass im Osten unendlich viele Menschen nicht anders dachten. Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953, der Widerstand zahlloser Sozialdemokraten gegen die Zwangseingliederung in die SED, die Arbeit der Menschenrechts- und Bürgerrechtsgruppen innerhalb und außerhalb der Kirchen, die Leiden der Opfer von Bautzen, um nur diese wenigen Beispiele zu nennen, legen Zeugnis auch davon ab. Und sie haben ihre Früchte getragen, meine Damen und Herren. Heute steht die deutsche Demokratie auf zwei gleich starken Beinen, auf der geduldigen Aufbauarbeit und der Lernfähigkeit der Westdeutschen seit 1948 und auf der Ostdeutschen Revolution von 1989. Und ich wüsste keine bessere Grundlage für unsere Zukunft. So ist Deutschland im Laufe der Jahre ein verlässlicher und vor allem friedlicher Partner der Welt geworden. Einer Welt, die selbst auch viel Neues dazu gelernt hat und die vor allem in Europa neue, in die Zukunft weisende Ideen entwickelt hat. Die Westeuropäer haben in diesen mehr als 40 Jahren gelernt, dass Interessengegensätze zwischen ihnen zwar fortbestehen mögen, dass aber keiner von ihnen es wert ist, mit militärischen Mitteln ausgetragen zu werden. Sie haben gelernt, dass man über Grenzen zwar streiten kann, dass es aber klüger ist, sie niedriger und immer niedriger zu machen, als sie gewaltsam zu verschieben. Sie haben gelernt, dass freier Handel nützlicher ist als die ausgeklügelsten Zollschranken, dass man in Nationen weiterleben kann, ohne deshalb den Nationalstaat des 19. Jahrhunderts zu verewigen, dass Kooperation klüger ist als das Beharren auf Souveränitätsideen vergangener Generationen. Ich will wahrhaftig nicht behaupten, dass Westeuropa auf diesem Wege zu einer Insel der Seligen geworden ist. Dazu sind die Sorgen zu groß, die uns auch hier bedrängen. Arbeitslosigkeit, Wanderungsfragen, Technologiefragen, Umweltprobleme. Aber eine Insel des Friedens, der Freiheit und des Wohlstands ist Westeuropa in diesen Jahrzehnten eben doch geworden. Und viele Völker auf der ganzen Welt beneiden uns darum. Wir sollten dafür an einem Tag wie dem heutigen auch dankbar sein. Es ist zumal in Deutschland in den vergangenen Wochen leidenschaftlich darüber gestritten worden, ob der 8. Mai 1945 für die Deutschen ein Tag der Niederlage oder ein Tag der Befreiung gewesen sei. Diese Frage ist, wenn ich recht sehe, schon deshalb nicht sehr fruchtbar, weil sie den verschiedenen Erfahrungen verschiedener Menschen nicht ausreichend Raum gibt. Und da sowohl meine Vorgänger Theodor Heuss und Richard von Weizsäcker zu dieser Frage schon Richtungweisendes ja eigentlich Abschließendes gesagt haben. Als Angehöriger einer jüngeren Generation, die den 8. Mai 1945 entweder überhaupt nicht bewusst erlebt hat oder wie ich jedenfalls nur im Kindesalter, möchte ich aber sagen, dass ich ihn, wenn auch nachträglich, vor allem als einen Tag begreife, an dem ein Tor in die Zukunft aufgestoßen worden ist. Nach ungeheuren Opfern und unter ungeheuren Opfern, aber eben doch ein Tor in die Zukunft. Die in allen Völkern dieses Tor aufgestoßen haben, meine Damen und Herren, und von deren Opfern, deren Mühen und deren Weisheit wir heute profitieren, sie sind zum Teil längst dahin gegangen, zum Teil leben sie als alte Leute unter uns. Ich will sie nicht noch einmal alle aufzählen, die Überlebenden der KZs, die die Kraft zum Verzeihen und zum Weiterleben unter uns Deutschen gefunden haben, die Soldaten, die sich über die Gräber hinweg die Hände gereicht haben, und vor allem die Millionen, die in allen Ländern Europas schweigend und beharrlich an den Wiederaufbau gegangen sind und die ihn geschafft haben. Alle, die danach kamen, wir alle, stehen eigentlich nur auf ihren Schultern. Und in einer Gesellschaft, in der so viel auf die Jugend geachtet wird und die alten Menschen fast nur noch als Rentenempfänger begreift, sollte auch das heute einmal in allem Ernst gesagt sein. Und ich meine damit die Menschen aller Völker, die an diesem Werk des materiellen und des moralischen Wiederaufbaus beteiligt waren. Mein Dank, der Dank des ganzen deutschen Volkes, gilt Ihnen allen. Ein besonderes Wort möchte ich im Gedanken an die Menschen im östlichen Teil Mitteleuropas und in Osteuropa sagen. Mehr als die anderen haben Sie unter dem Zweiten Weltkrieg und unter den Taten des nationalsozialistischen Deutschland gelitten. Länger als die Westeuropäer und die Westdeutschen, ja selbst als die Ostdeutschen, leiden sie unter den politischen Verschiebungen, die der Krieg im Gefolge hatte. Bis heute sind die Narben nicht verheilt. Wir sind ihnen noch viel schuldig. Wenn es richtig ist, dass Westeuropa seit 1945 zu einer Insel des Friedens, der Freiheit und des Wohlstands geworden ist, so ist es auch seine Pflicht, anderen dabei zu helfen, dass sie in den Genuss vergleichbarer Entwicklungen gelangen. Trotz des 8. Mai 1945 leben wir in einer Welt, in der Krieg und Gewalt, Hunger und Not immer noch ihre Rolle spielen. Wir werden schon alle Hände voll damit zu tun haben, die Insel, auf der zu leben uns vergönnt ist, zu sichern und zu bewahren. Aber ich sage, es ist auch unsere Pflicht und Schuldigkeit, diese Insel mit allen Kräften zu erweitern. Die Insel muss größer werden, meine Damen und Herren. Die Insel muss größer werden. Stück für Stück und Land für Land. Nur wenn unsere Generation, wenn wir Europäer das schaffen, dann sind wir würdig, was uns nach dem 8. Mai 1945 geschenkt wurde und was unsere Väter in einem Meer von Trümmern und über Strömen von Blut geschaffen haben. Es ist nicht das Recht des deutschen Bundespräsidenten, in dieser Richtung politische Programme zu fordern oder gar selbst zu entwerfen, das will ich hier auch gar nicht versuchen. Aber die 5 Jahrzehnte, die wir nun in Frieden, Freiheit und Wohlstand gelebt haben, die verpflichten uns mehr als alle anderen. Und ich wiederhole es bewusst, die Insel muss größer werden. Es ist an uns, dafür zu kämpfen und zu arbeiten, und von einer solchen Politik braucht sich auch niemand bedroht zu fühlen. Frieden, Freiheit und Wohlstand haben in der Geschichte der Menschheit noch keinen bedroht oder auch nur gefährdet. Es ist ein Irrtum, Europa primär als einen Begriff der Politik oder gar der Ökonomie zu begreifen. Das, was uns Europa zunächst einmal eint, ist unsere gemeinsame europäische Kultur. Sie ist das Dach, unter dem wir alle gemeinsam leben. Mehr als einmal haben die Kriege, die wir gegeneinander geführt haben, dieses Dach ins Wanken gebracht. Und die Teilung Europas hat das Ihrige dazu getan, dass Europa heute zunächst als Wirtschafts- und Sozialgemeinschaft vor uns steht. Aber das kann doch nicht alles sein, meine Damen und Herren. Heute haben wir die einmalige Chance, das Dach, den geistigen Überbau Europas zu festigen und es auf einen soliden Unterbau politischer Einheit und wirtschaftlicher Entwicklung zu stellen. Und ich verwende hier ganz bewusst Begriffe der kommunistischen Ideologie. In der europäischen Kultur und in den Besonderheiten europäischen Denkens haben wir nämlich einen Überbau, der nicht irgendwelchen ökonomischen Verhältnissen folgt, sondern der genau umgekehrt Richtlinie und Maßstab des im folgenden Unterbaus der europäischen Einigung setzt. Wenn uns das gelingt, meine Damen und Herren, ist ein zentrales Stück kommunistischer Ideologie nicht nur praktisch, sondern auch geistig überwunden, ist Europa zu sich selbst zurückgekehrt. Ich höre natürlich bereits die Kritiker, die mir nach dieser Rede vorrechnen werden, ich hätte auf eine Herausforderung mit einer Utopie geantwortet, meine Damen und Herren. Natürlich weiß ich auch, wie schwierig es ist, die Erfahrungen Westeuropas auf andere Teile des Kontinents zu übertragen. Die Beispiele dafür liegen ja vor unserer Haustür. Aber von einer Utopie kann man doch nur sprechen, wenn die Unmöglichkeit ihrer Verwirklichung bereits feststeht, wenn sich lediglich Schwierigkeiten abzeichnen, wenn man nur mit Gegenkräften und Rückschlägen zu rechnen hat, wenn der Erfolg also auch von der eigenen Anstrengung abhängt, dann, meine Damen und Herren, spricht man nicht von einer Utopie, sondern von einer Vision. Solche Visionen braucht der Mensch, wenn er menschenwürdig und verantwortlich leben will. Und solche Visionen brauchen auch Völker und Staaten. Die Hoffnung, ja die Entschlossenheit, den Bereich von Frieden, Freiheit und Wohlstand zu erweitern, ist eben keine Utopie. Und sie ist gewiss nicht die schlechteste Vision, die Europa sich wählen kann. Vor jetzt genau 200 Jahren schrieb Immanuel Kant in seiner Schrift zum ewigen Frieden, dass Demokratien untereinander nicht Krieg führen. Was damals noch als idealistische Utopie erscheinen mochte, ist heute die konkrete Vision einer internationalen Friedensordnung. Die Nachkriegsgeschichte Westeuropas ist dafür der eindrucksvollste Beleg. Das Kriegsende war eine Rückkehr zu den besseren geistigen Traditionen Europas und, wie das Werk Kants zeigt, auch Deutschlands. Es war eine Rückkehr in die Zukunft. Dass sich Probleme und Hindernisse vor uns türmen, darf uns nicht entmutigen. Dass wir den vollen Erfolg nicht erleben werden, darf uns nicht lähmen. Wir werden der Chance, die der 8. Mai 1945 für uns alle bedeutet, wir wären dieser Chance nicht würdig, wenn wir an dieser Vision verzweifeln würden. Danke sehr.
Soweit die Ansprache von Bundespräsident Roman Herzog beim Staatsakt zum Ende des Zweiten Weltkriegs.